Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Politikunterricht, in welchem Thomas Brandt, der Sozialkundelehrer ist, mir Politikunterricht erteilt. Und ich habe welcher gesagt und ich habe wirklich große, hallo Thomas.
Hallo.
Ich habe große Probleme mit Menschen, die das Wort welcher benutzen anstelle von dieser oder beziehungsweise das. Ich finde immer, das Auto, welches um die Kurve fuhr, wo ich immer denke, nee, so redet niemand, hör auf so zu reden, schreib das nicht, lass das.
Also das Lustige ist ja, dass es ja Demonstrativpronomen der starken und der schwachen Deichse auch im Deutschen gibt.
Starke und schwache Deichse.
Deichse ist, das kommt eigentlich aus dem Griechischen.
Achso, ich dachte Manfred Deichs jetzt irgendwie.
Nee, das ist total geil. Das ist im Endeffekt die Spannung zwischen dir und dem Objekt. Und die starke Deichsis ist, wenn das Objekt weiter weg ist.
Ja, dann ist es ja das oder welches?
Dieser. Aha. Und wenn es nah dran ist, ist es jener.
Ach so, ja, okay.
Die beiden gibt es. Welcher ist kein...
Ceci und cela im Französischen, ja.
Ja, im Englischen this und that.
Ja.
Und welcher ist, glaube ich, ist technisch gesehen nicht mal ein Relativpronomen.
Also welcher und welches benutzen, was hast du gerade gesagt, das ist manieriert?
Ja.
Ja, genau, es ist manieriert, es ist Getue, ist das. Das benutzen die Doofen, wenn sie ein bisschen klüger klingen wollen, klingen dadurch aber nur noch döver.
Ich glaube aber, es gab auch mal eine Zeit, wo Leute das tatsächlich in der Schule so gelernt haben. Ich kann mich daran erinnern, dass man mir das mal irgendwann so gesagt hat, dass man sowas doch eher benutzen sollte und so. Kann auch sein, dass das genau das Gegenteil ist, weil meine Schulzeit ist jetzt nun auch so ein bisschen hin.
Ich nenne das heute immer Influencer-Deutsch, weil die reden so. Influencer schreiben immer so, weil das irgendwie scheinen die sich alle einzubilden, dass das dann irgendwie besonders manieriert klingt.
Ja, apropos Influencer. Mhm. Reden wir doch mal über Politik-Influencer und zwar aus dem 17. und 18. Jahrhundert.
Okay, also geht es nicht um Christian Lindner?
Der ist ja maximal Politiker. Ja. Aber das Lustige ist, wir reden über Montesquieu. Mhm. Wir werden jetzt einmal den vollen Namen nennen. Ja.
Charles de Secondat, Baron de Montesquieu.
Da fehlt sogar noch.
Charles-Louis de Secondat. Ja. Oh Gott. Baron de la Brède et de Montesquieu.
Ja. Ich danke dir, dass du das vorgelesen hast.
De rien. Mein Französisch ist nicht so gut. Ja.
Alle nennen ihn Montesquieu. Mhm. Aus relativ offensichtlichen Gründen.
Weil man das Wort von allen, die da stehen, am schlechtesten schreiben kann. So ein bisschen so ein Massachusetts-Ding.
Wieso Massachusetts ist eigentlich einfach?
M-A-S-S-A-S. Ein Klavier.
Das wird geschrieben, wie es gesprochen wird.
Montesquieu auch.
Ja, siehst du. Wir befinden uns immer noch in der Aufklärung am Ende des Mittelalters, auf dem Weg in die frühe Neuzeit. Und wir hatten ja jetzt mit Hobbes und Locke die Vertragstheorien und hatten dann am Ende vom Locke schon gesagt, wir müssen nochmal über Montesquieu und über Gewaltenteilung reden. Und was hier passiert eigentlich in der politischen Philosophiegeschichte ist, dass in der Aufklärung auf humanistischer und auf einer Vernunft, auf einer rationalen Basis, also Vernunftbasis, mal ein Ordnungssystem gebaut wird oder Ideen entwickelt werden, die überhaupt Staatlichkeit begründen und auf der anderen Seite dann, das sehen wir heute bei Montesquieu, auch irgendwie erklären, wie Staaten funktionieren sollten, und zwar aus einer philosophischen Perspektive. Das steht dann zum Beispiel im Kontrast zu Machiavelli, der sich ja sehr stark mit dem Handwerk auseinandergesetzt hat. Das hatten wir ja immer wieder. Ja, Hobbes und Locke haben sich mit der Frage der Genese, also warum machen wir überhaupt Staatenbildung und warum sollte die auf eine bestimmte Art aussehen? Und Montesquieu schreibt mit seinem Geist der Gesetze im Endeffekt so ein Buch, was wir schon von Aristoteles hatten, also von Aristoteles haben wir diese Texte ja zu größten Teilen nicht, wo es darum geht, wie sieht jetzt eine gute Regierung aus, also er macht eine Verfassungsanalyse, aber halt 1800 Jahre später in der Aufklärung mit vollkommen anderen Vorzeichen. Und das ist unheimlich interessant, weil hier dann sehr viele Dinge wieder angelegt sind, die wir heute in unserem Denken über Politik und Gesellschaft implizit haben. Also er gehört auch so zu denen, die man sich mal angeguckt haben muss. Der ist immer berühmt dafür, dass er die Gewaltenteilung das erste Mal so richtig aufgeschrieben hat. Was jetzt total lustig ist, weil in dem Text, den ich dazu gelesen habe, und so kam das gar nicht vor. Das Einzige, was mich, ja, ist halt so, ja, hat er auch mal aufgeschrieben, dass die Gewalten geteilt sein müssen. Mhm. Ja, weil das ist eine blöde Idee, wenn nicht. Und wir werden nebenbei dran vorbeikommen, warum er das sagt. Lustig fand ich, dass in der Wikipedia, im Wikipedia-Artikel zu Montesquieu drinsteht, der war gar nicht der Erste, Aristoteles war der Erste. Und ich dachte mir so, ich habe die größten Teile der Aristoteles-Texte gelesen.
Ja, dann hast du aber nicht alles gelesen, weil genau da, wo es drin stand, hast du nicht geguckt.
Ja, ganz komischerweise hat das auch keine Referenz in der Wikipedia. Und zwar an allen beiden Stellen, wo es steht, ganz eigenartig. Und an einer Stelle steht da, ja, im Gegensatz zu professoraler und populärer Meinung. Und da denke ich mir so, ja, okay, da reitet jemand sein Hobbyhorse. Ich würde das so sagen, also für die Idee moderner Verfassungsstaaten ist garantiert Aristoteles' Idee von Gewaltenteilung nicht die richtige. Ja? Da halten wir uns dann an Montesquieu, weil der kümmert sich eher um die modernen Varianten.
Das ist wirklich interessant, das ist nicht referenziert und es steht so in der Wikipedia. Das Konzept der Gewaltenteilung ist vollständig bereits von Aristoteles vorgelegt worden und hat entgegen populären und sogar professoralen Meinungen nicht Montesquieu als Urheber. Das ist ja, aber wirklich, da hat wirklich irgendeiner, ja, ne? Gleich mal melden, kann man das irgendwo melden? Ich will ja jetzt niemanden anscheißen, aber melden muss ich das.
Ja, das machen wir später. So. Montesquieu schreibt diesen Geist der Gesetze, das ist ein Riesending, er hat zwischendrin sein Augenlicht verloren, hat es von Sekretären schreiben lassen, das ist so ein Opus Magnum, ja. Und was er macht ist im Endeffekt, er versucht eine Abhandlung über Verfassung und Gesetze zu machen und grundlegende Prinzipien eines, wir werden jetzt auch gleich sehen, ziemlich modernen Verfassungsstaats eigentlich zusammenzutun und sich mal die Frage zu stellen, okay, was sind denn jetzt in der Aufklärung, in der am Ende des Mittelalters, am Beginn der Neuzeit, was sind denn jetzt diese Prinzipien, die tatsächlich dazu führen, dass wir einen guten Staat haben? Was sind die Zutaten für überhaupt Staatshandeln? Und was hier natürlich auch wieder interessant ist, ist es natürlich nicht historisch einfach rauszulösen. Der Mann sieht den Absolutismus in Frankreich aufstreben. Ja? Und er schreibt auch dieses Buch dagegen und das werden wir dann auch im Laufe des Textes sehen. Ja, also es ist so die moderne vergleichende Abhandlung über Verfassung und Gesetze. Ne? Und er sagt, er hat so allgemeine Prinzipien gefunden und im Endeffekt hat er die Prinzipien. Und es gibt auf der anderen Seite noch den generellen Geist einer Gesellschaft. Was ich gar nicht so schlecht finde als Prinzip, weil das wird gerne vergessen und der Hinweis darauf, dass man nicht mit allen Gesellschaften alles machen kann, der ist bei ihm sehr verankert. Also er fängt an und untersucht erstmal irgendwie ja so Gesellschaften nach Prinzipien und damit fliegt unsere bisher so ein bisschen, wir hatten bei Aristoteles ging es ja um die Frage, ne, und der hat jetzt bis dahin gehalten, ging es um die Frage, wie viele Leute regieren und ist es gemeinwohlorientiert oder auf Eigennutz orientiert. Und da gibt es so eine schöne Tabelle und so weiter und so fort. Montesquieu geht jetzt hin und sagt, naja, erstens gucke ich mir nur an, nicht wie das Recht gesetzt wird, sondern unter welchem Geist es gesetzt wird. Ja, welche Ideen dahinter stehen. Und damit gibt es Motive und Gewohnheiten, ja, die irgendwie das Bestehen der staatlichen Ordnung garantieren oder der gesellschaftlichen Ordnung. Und er macht dann drei verschiedene Arten von Staatsformen im Endeffekt aus. Das erste sind Republiken. Jetzt kommt der Republikbegriff.
Ne? Zum ersten Mal?
Nee, gibt es ja schon im alten Rom.
Okay. Ja, stimmt, ja.
Ja, aber der moderne Republikbegriff, den findest du jetzt, der liegt hier eher. Ja, also Republik heißt eigentlich Res Publica, also öffentliche Politik. In der Republiken sagt er, dass was das grundlegende Prinzip von der Republik ist, ist Gleichheit. Ja. Die Macht ist in der Gesellschaft verteilt, alle sollten möglichst gleich sein, es gibt einen hohen Grad bürgerlicher Verantwortlichkeit. Mhm. Ja. Jetzt atmet da nicht so.
Nee, ich habe nicht geatmet, das war ein amüsiertes Aufzucken, weil ich dachte, weil die Bundesrepublik Deutschland ist halt auch eine Republik und ich habe sehr oft das Gefühl, eher in einem Land voller Untertanen zu leben, denn in einem Land voller Bürger.
Also die Deutsche Demokratische Republik führt auch Republik im Namen. Ja, die Volksrepublik China verliert auch Republik im Namen. Also man sollte jetzt nicht so viel an der Verwendung der Eigenbezeichnung aufhängen.
Aber ich hatte jetzt doch eigentlich eher angenommen, dass die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich eine Republik ist. Zumindest.
Naja, die Politik ist schon öffentlich, wird ja die ganze Zeit verhandelt.
Genau. Was in China oder der Deutschen Demokratischen Republik ja jetzt eher nicht so, in der Volksrepublik oder der Deutschen Demokratischen Republik jetzt nicht so unbedingt der Fall war.
Die Handlungen der Einzelnen sollen sich dem Gemeinwohl unterordnen. Note hier, wir werden das nochmal bei Rousseau haben. Das hat ein internes Problem. Ja?
Ja.
Und das nennt er dann Tugendhaftigkeit.
Oh, okay. Ja? Oh.
Ja? Oder er
das ist aber eine Setzung, also die darf er eigentlich nicht machen, ne?
Ja, wieso nicht?
Tugendhaftigkeit.
Die Leute sollen sich.
Naja, gut, aber die Tugend emergiert ja aus irgendetwas. Und,
ja.
Ne, und letztendlich würde ja auch aus dem Willen jedes Individuums wiederum eine neue Tugend emergieren. Da ist Konflikt ja vorgezeichnet.
Ja, also genau, hier ist so, es gibt zu der Zeit so eine Idee, bei ihm heißt es Esprit General, bei Rousseau heißt es dann Volonté General, dass es irgendwie so eine Art Gemeinwillen oder so ein Gemeinwohl gibt, das man wahrnehmen kann, indem man sich unterordnet. Sagen wir mal so, dann hat jetzt den Test der Zeit nicht gut bestanden. Und das Argument, warum das so ist, das hebe ich mir für unsere Rousseau-Sendung auf.
Alles klar, ja, okay.
Da rege ich mich dann so ein bisschen darüber auf.
Okay.
Wenn du die Gleichheit für alle hast und alle haben die gleichen Rechte und sind wirtschaftlich auch gleich, wir kommen nochmal, es kommt ja noch mit Wirtschaft, also heb dir dein FDP-Bashing ruhig so ein bisschen auf, das kommt noch. Also du hast heute noch Chancen. Dann nennt er das eine Demokratie. Ne? Alle haben ungefähr gleiche Rechte und sind wirtschaftlich ungefähr gleich. Da steht tatsächlich auch drin, eigentlich Armut. Ja, das ist ganz spannend. Die andere Möglichkeit ist, es gibt eine herrschende Schicht, Adlige und so weiter. Wir sehen, der Mann war Adliger, er hatte da einen Bias.
Ja.
Ja, da ist eine Aristokratie, aber die ist nur stabil, wenn die Aristokraten sich auch zurücknehmen und gemäßigt sind, weil ansonsten ja, ist es auch wieder schlecht. Also sein Hauptargument, was er jetzt hier macht, auch mit den nächsten beiden Staatsformen ist, nur gemäßigte Staatsformen, die auf irgendeine Art so gebaut sind, dass sie die Herrschenden einschränken, sind stabil und gut. Und ihm geht es um stabil und gut. Hier kommt dann halt auch das Argument mit der Gewaltenteilung rein. Ne? Deswegen kommst du auf Gewaltenteilung, weil du sagst, die beste Art, das stabil zu halten, ist, die Legislative, die Judikative und die Exekutive in drei verschiedene Hände zu legen. Und die grundlegende Idee damals war, wir machen wirklich drei verschiedene Hände. Mittlerweile hast du ja nicht nur Gewaltenteilung und Trennung, sondern du hast zum Beispiel in Deutschland hast du ja eine Gewaltenverschränkung, wo alles mit allem zusammenhängt. Und dadurch, dass alle irgendwo mit drinstecken, keiner alleine die Macht ergreifen kann. Das ist ja die andere Variante. Also entweder ich mache so die amerikanische Variante, wo jeder Teil eigentlich fast eigenständig sich auf eine Wahl durch die Bevölkerung berufen kann, oder ich mache zum Beispiel die deutsche Variante, wo alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, die landet beim Bundestag und ohne den Bundestag ja, geht es in allen möglichen Gremien nicht und du kannst im Endeffekt im deutschen Staatssystem kannst du das immer wieder zurückziehen auf gewählte Gremien und die auch die Frage stellen, wie direkt die gewählt sind und so weiter. Ja, was ja zum Beispiel immer so ein bisschen interessant ist, wir reden die ganze Zeit über die Regierung, dabei wird die Politik technisch gesehen im Bundestag gemacht.
Ja, technisch gesehen, ja.
Die Exekutive wird von der Legislative gewählt.
Ja, und kontrolliert, aber.
Ja, leider sind die Chefs der Mehrheit der Legislative sitzen komischerweise dann in der Regierung. Das ist so gewollt.
Das ist so gewollt.
Ja,
naja, von denen selbst oder von den Architekten unseres Systems.
Auch von den Architekten. Ich habe das letztens in der Kurzarbeit die Frage gestellt. Ja. Den Text habe ich jetzt auf die Schnelle nicht da, aber im Endeffekt gehört zu den Merkmalen einer modernen repräsentativen Demokratie auch, dass die Regierung die Möglichkeit hat, das Parlament aufzulösen unter bestimmten Regeln, um eine Disziplinierungsmöglichkeit gegenüber dem Parlament zu haben. Du kannst es nicht haben, dass das Parlament dir auf der Nase rumtanzt und du kannst es nicht haben, dass die Regierung dem Parlament auf der Nase rumtanzt. Also brauchen beide gegenseitig definierte Machtmittel. Deutschland ist das Misstrauensvotum und die Vertrauensfrage.
Ja. Frankreich hat da ein ganz schönes Ding. Das ist, was Macron jetzt bei der Renten, nicht war, nee, es war gar nicht Macron, es war die Ministerpräsidentin, bei dieser Rentenreform angewandt hat. Hast du das mitbekommen? Das war ganz interessant. Es gibt in der französischen Verfassung einen Artikel, der sagt, der Präsident, nicht, ich glaube, der Ministerpräsident, darf unter Missachtung des Parlaments bestimmte Gesetze einfach beschließen, ja, wenn er das für dringend nötig hält, ist dann aber gleichzeitig Opfer einer Vertrauensfrage. Das heißt, du löst damit eine Vertrauensfrage aus, sozusagen. Was ich irgendwie eine ganz witzige Idee finde, weil du kannst dann in so Momenten, wo es wirklich drauf ankommt, dass jetzt nicht diskutiert wird, sondern sofort gehandelt auf irgendeine Art und Weise, kannst du quasi diktatorisch regieren, aber danach wirst du sofort abgesetzt. Oder musst damit leben, dass du danach sofort abgesetzt wirst. Eigentlich ganz witzig gelöst.
Ja, naja, das kannst du ja in Deutschland auch machen. Das hat der Schröder zum Beispiel gemacht.
Naja, Schröder hat gesagt, ich will das so und stelle jetzt die Vertrauensfrage, um zu sehen, ob ich das so kriege.
Ja, aber das ist ja in Frankreich nicht anders.
Nee, in Frankreich ist es so, dass sie sagen, das passiert jetzt. Jetzt kommt dieses Gesetz und das ist dann Gesetz.
Ach so, naja, und danach dann musst du das mit dem Gesetz verbinden und wenn das durchfällt, fliegst du halt auch mit raus.
Genau. Ja? Und da ist es halt so, das Gesetz wird gemacht und danach wirst du praktisch geopfert sozusagen. Und dann sagt das Parlament, nee, das haben wir, also so nicht, Freundchen, du wirst jetzt von der Macht entfernt.
Finde ich nicht so gut. Finde die deutsche Variante besser.
Okay. Ja. Also ich finde, man könnte in Krisenzeiten halt damit wesentlich schneller, gut, du kannst bei uns mit Verordnungen machen, hat in der Pandemie auch funktioniert. Ne?
Ja. Vor allen Dingen ist das total praktisch, so nachlaufend rausgeschmissen zu werden, wenn man dann das Ermächtigungsgesetz schon durchgedrückt hat. Das ist total praktisch.
Okay.
Wahrscheinlich. Just saying.
Okay.
Und die Mehrheiten in der Bevölkerung, die ändern sich ja automatisch, ne? Und so.
Genau. Die ändern sich immer mit.
Ja, genau.
Das weiß doch jeder.
Wir waren bei Republiken. Ja. Also es gibt Aristokratien, Demokratien. Der Unterschied ist halt, dass es bei Aristokratien eine herrschende Schicht gibt, bei Demokratien nicht und da sind alle gleich und so weiter. Das ist alles noch so ein Protostadium. Dann hat er Monarchien und in Monarchien ist das leitende Prinzip die Ungleichheit, die in Ständen festgelegt ist und das zentrale Handlungsprinzip ist nicht, man ordnet sich dem Gemeinwohl unter, sondern Ehre und Ansehen.
Ja, und Ehre und Ansehen wird gleichzeitig vom Monarchen verliehen. Ne?
Richtig, und dadurch natürlich auch eingeschränkt. Also sprich, die Mäßigung dieses Systems kommt von außen, indem der König sagt, ja, das ist ja schön, aber wenn ihr im Endeffekt hier irgendwie freidreht, ne, dann köpfe ich euch.
Ja.
Manchmal wörtlich, manchmal auch nur wirtschaftlich, ne? Und es ist das Gegenteil. Und natürlich zu seiner Zeit macht es Sinn, das so zu machen. Und dann gibt es die dritte Art. Und das ist die Art, gegen die er sich wendet, auch weil er sieht, dass das aktueller wird. Despotien. Und das Prinzip hier ist Furcht. Und Despotien sind maßlos. Weil das Problem ist, wenn du eine politische Ordnung auf Furcht aufbaust, dann hast du das Problem, dass das alles instabil ist. Wenn alle vor allen Angst haben, ja, so eine hundertprozentige, so großfurchtregierte Denunziantengesellschaft, hast du halt absolute Probleme.
Ja, naja, du musst halt immer weiter eskalieren. Da ist Russland dieser Tage ja ein sehr gutes Beispiel für. Also ich habe gerade mit einer Korrespondentin gesprochen in Moskau, die sagte, ja, mittlerweile erleben wir Denunziantentum, dass Leute einander anzeigen, wenn sie sich dabei beobachten, wie die falsche Webseite auf dem Handy angeguckt wird in der U-Bahn.
Das ist aber auch hoch instabil, ne?
Klar, ist das hoch instabil. Also du musst halt, darum eskalieren die ja so. Du musst halt immer weiter eskalieren. Du musst es halt auf irgendeine gewaltsame Art zusammenhalten. Und im Moment machst du es halt, indem du einen Krieg führst. Und gleichzeitig nach innen eben ja die totale Tyrannei letztendlich.
Ja, aber der Despot selber steht ja auch die ganze Zeit in der Furcht. Ja?
Das stimmt, ja.
Also da gilt ja diese alte, gibt es so einen Witz, ne? Herkules war stark, so stark wie 10 Männer, warum haben sich nicht 11 zusammengetan und dem Typen mal gezeigt, wo der Hammer hängt? Ja. Und in dem Fall ist es auch so, ja. Also wenn wir jetzt hier das Russland-Beispiel nehmen, wenn ich irgendwie Putin bin und so ein Prigozhin mit meiner Privatarmee habe,
Ja.
Man weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Man sieht es ja gelegentlich, ne, wie sie sich dann behaken, ne? Und wo dann wer irgendwelche Pressekonferenzen gibt und so. Also gerade mit diesem Prigozhin ist es ja sehr interessant, ja. Bin mal gespannt. Also wir zeichnen im Frühjahr 2023 auf. Wenn das hier veröffentlicht wird, sieht es vielleicht auch schon wieder ganz anders aus.
So, also nach seiner Analyse kommt Montesquieu zu der durchaus nachvollziehbaren Idee, gemäßigte Verfassungen sind die einzig guten. Mhm. Ja, in meinen Notizen steht dahinter, no shit. Ja. Ja, aber gut, das ist immer billig. Ja. Aber man muss es halt auch den Leuten erklären. Ich meine, überleg mal, wir haben vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Folgen spätestens über Machiavelli geredet, der in der Anleitung geschrieben hat, was du machst, wenn du zum Despoten wirst.
Ja.
Und dann sagt, naja, also wenn du selber dich zum Despoten machst, indem du das Land eroberst, dann hast du Glück, wenn du das Land geschenkt bekommst, dann musst du die Leute halt echt dreckig behandeln, damit die dich erstmal respektieren. Ja, also, ja. Ne? Und Montesquieu schließlich sagt, man soll das vielleicht gar nicht machen. Hm? Also man sieht hier den Übergang jetzt auch in die Moderne, mhm. Ja, oder sagen wir mal in die frühe Neuzeit. Ja, er argumentiert hier dann auch immer mit Vernunft, ne? Und Vernunft hält er dann für allgemein und sagt auch, Gesetze sind eine bestimmte Form von Vernunft. Ja? Mhm. Also, finde ich gar nicht so schlecht.
Ja.
Hast du Einwände?
Frage, ja, woher kommen bei ihm denn die Gesetze?
Die werden von Menschen gemacht. Das ist schon
in so, was für einem, in auf welche Art und Weise werden die von Menschen gemacht?
Das spielt hier keine Rolle.
Okay.
Das spielt hier keine Rolle. Das Gesetz ganz allgemein ist die menschliche Vernunft, insoweit sie alle Völker der Erde regiert. Die öffentlichen und die zivilen Gesetze jeder Nation sollen nur die besonderen Fälle der Anwendung dieser menschlichen Vernunft sein. Sie sollen so sehr den Eigenarten der Völker, für die sie gemacht sind, entsprechen, dass es schon ein großer Zufall ist, wenn die Gesetze einer Nation für die andere passen.
Wann sind die Menschenrechte formuliert worden? Viel später erst, ne?
Viel später, ja. Und diese Arbeit hier ist eigentlich, brauchst du, um irgendwann hinten bei Menschenrechten anzukommen. Solche Arbeiten und auch den Locke zum Beispiel, sowas brauchst du, weil ansonsten kommst du hinten bei der Idee allgemeiner Menschenrechte nicht an. Also gerade dann auch den Locke. Ja. Weil er formuliert hier ja auch die Idee, dass Unterdrückung eine schlechte Idee ist, ja, und dass es irgendwo ein Ende staatlicher Macht gibt und dass Macht eingeschränkt werden muss und dass, ja, solche Ideen führen dann erst dahin, dass wir sagen, es gibt allgemeine Menschenrechte. So, er macht Analysen von Mischverfassungen jede Menge. Sein großes Beispiel ist dann England, weil England ist gleichzeitig eine Monarchie und gleichzeitig eine Demokratie, ja. Und dann geht er sich länglich in Analysen um das Machtgleichgewicht in dieser Verfassung, ja, und hat dann diese Logik, ja, dass man Macht durch Gewaltenteilung eindämmen muss. Und das sieht man ja schon in England zu der Zeit, die haben nämlich da schon Parlamentarismus und den König, ne? Und dann sagt er, okay, das ist eine gute Idee. Der Mann ist 1744 gestorben und inspirierte mit seiner Arbeit sehr stark dann halt auch die amerikanische Verfassung, die ja eine ganz harte Gewaltenteilung hat, in Klammern, die den Amerikanern aktuell auch absolut auf den Fuß fällt. Was wiederum nicht daran liegt, dass die Verfassung scheiße ist, sondern daran, dass die Leute die Verfassung pervertiert haben, weil sie die Federalist Papers nicht gelesen haben. Aber
Federalist Papers?
Die Idee, dass die Amerikaner nur zwei Parteien haben, das steht nirgendwo. Die Idee, dass das Electoral College irgendwie aufgeteilt ist nach der Mehrheit der Stimmen in einem Land, also dieses Winner-Takes-All-Ding, das steht nirgendwo und es gibt Texte in den Federalist Papers, also Hamilton und Co., die eigentlich sagen, das ist nicht so gemeint, sondern es ist schon so gemeint, dass wir hier das nach Proporz verteilen wollen. Und es gibt tatsächlich ein oder zwei amerikanische Bundesstaaten, die ihre Wahlmänner nach Proporz verteilen. Und der Witz ist, dass das entstanden ist in der politischen Praxis, also sprich die zwei Parteien, die ja, haben das untereinander ausgeklüngelt, dass man zum gegenseitigen Machterhalt doch dieses System benutzt. Würde jetzt Montesquieu wieder sagen, seht ihr, deswegen lässt man die dann nicht ran. Ja, also sprich, das Gerrymandering ist nur eine neuere Variante von dem, dass da die ganze Zeit im Endeffekt Politik aufgeteilt wurde. Aber weg von den Amerikanern. So, das ist der eine Teil. Also es gibt diese Prinzipien, ne, das Prinzip der Gleichheit, das Prinzip der Ungleichheit, das Prinzip der Furcht. Und das Prinzip der Furcht ist doof. Das Prinzip der Ungleichheit würden wir heute sagen, naja, auf der anderen Seite, ne, wir kommen gleich nochmal drauf, wenn wir über die Ökonomie reden. Das Prinzip der Gleichheit, ja, habe ich schon gesagt, Das hat seine eigenen Probleme. Und dann sagt er, auf der anderen Seite braucht es aber auch immer die allgemeine Geisteshaltung des Volkes. Sprich, damit diese politischen Prinzipien und Systeme funktionieren, braucht so eine Gesellschaft, die die richtige Geisteshaltung dafür hat. Das hast du vorhin dich schon darüber lustig gemacht, dass Deutschland, dass in Deutschland ja wir die Geisteshaltung nicht haben, dann würde Montesquieu sagen, ja, dann könnte halt die, diese Art von Regierung nicht machen. Was uns dazu führt, dass wir die nicht haben. Und herzlichen Glückwunsch, ist alles sachlogisch.
Darum werden wir von Zynikern regiert, die genau begriffen haben, mit wem sie es zu tun haben. Ja.
So einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Das bedingt sich ja gegenseitig schon, ne? Also sprich, es gibt eine historische und kulturelle Bedingtheit dieser Geisteshaltung.
Ja. Ja. Ja, da wollte ich vorhin nämlich hin, als ich, was hatte ich gefragt, woher kommt das denn? Ja, genau. Ja,
Genau, daher kommt das. Also sprich, er macht den großen Bogen und macht das Argument, Leute, er fängt wirklich beim Klima an. Klima, Bodenbeschaffenheit, ja, Topologie, Geografie, ja, Historie spielen alles eine Rolle bei der Frage, was für ein Staat kann in einem Land überhaupt herrschen, weil wenn die Geisteshaltung und die Prinzipien der Politik nicht zusammenhängen, ja, also dann funktioniert das nicht. Gesetze, die auf irgendeine Art diese Ordnung schaffen, ne, also die gesellschaftliche Ordnung schaffen, müssen von den Gegebenheiten ausgehen. Wenn sie das nicht tun, dann läuft die Sache auseinander und geht kaputt und dann ist der Staat dysfunktional und instabil. Und er ist ja immer besorgt um die Stabilität des Landes. Was dann aber auch im Endeffekt bedeutet, dass man halt nicht zu progressiv sein kann, um das mal modern zu sagen. Weil da sind wir halt nicht. Ja? Wenn du ein Land voller Boomer hast, musst du halt auch ein bisschen Boomer-Politik machen. Ja? Wenn du ein Land wie unseres hast, das hauptsächlich aus Boomern besteht, tja, da sind wir dann wieder beim Christian. Ne? Also das gibt sich schon so ein bisschen die Sache in die Hand, ne? Man kann ja dann immer irgendwie progressive Wünsche haben. Auf der anderen Seite muss man dann halt auch sagen, aus Stabilitätsgründen kannst du es nicht machen, weil die Geisteshaltung ist nicht so. Und dann ist wieder die nächste Sache, die Geisteshaltung seiner Mitmenschen kann man lamentieren, aber man kann wenig dagegen tun, außer man wird aus irgendwelchen Gründen zum Despot. So, da kannst du dir jetzt aussuchen, ob du unzufrieden bist oder ein schlechter Mensch.
Ja, genau. Oder ob ich versuche, ich meine, die Geisteshaltung, sie lässt sich ja dann doch ändern, nicht? Sonst gäbe es ja überhaupt keinen Fortschritt.
Es ist ja, aber
das ist ein extrem dickes Brett, was da gebohrt werden muss und die Medien müssen mitmachen, wer auch immer gerade die Medien sind.
Ne? Ja, wobei ich nicht weiß, inwiefern das so, es kommt drauf an, wie du es machst, ja, würde ich mal sagen, weil die Antwort, ja, nee, wir brauchen nur die richtigen Medien und dann machen die Leute das.
Naja, klar.
Finde ich aber auch so grundlegend als Idee so ein bisschen schwierig.
Es ist sicherlich schwierig, naja klar, also spätestens dann, wenn du die Medien gleichschaltest und der Bevölkerung sagst, was ihre Geisteshaltung zu sein hat, das
ja, aber
im Zweifelsfall sogar ohne Despotie hin.
Ja, da sind wir aber in Deutschland eigentlich ganz gut gefeit, weil selbst wenn unsere Medien nicht gleichgeschaltet sind, vermuten schon alle, dass sie gleichgeschaltet sind. Also haben wir da doch eigentlich sehr viel Glück.
Ja, sehr viel Luft, ja.
also das, da gehen schon Dinge. So, also diese Geisteshaltung ist wichtig. Und jetzt redet er noch über zwei Dinge, nämlich über Ökonomie und Religion. Jedenfalls, also er redet noch über jede Menge andere Dinge, aber das sind auch die so ein bisschen der Text rausgesucht hat. Weil jede Regierungsform hat ökonomische Besonderheiten, weil wenn die Wirtschaft, ja, also wenn die wirtschaftliche Struktur des Landes mit Widersprüche mit der Rechtsordnung hat, ja, dann konterkariert sich auch hier das Regierungssystem. Also sprich, wir machen das Beispiel, Demokratien brauchen Armut und relative Gleichheit. Warum? Weil ansonsten hast du keine Demokratie. In der Aristokratie braucht es keine Gleichheit, aber dann sagt er, ja, die Adligen, die den Reichtum haben, sollten den bitte nicht so vor sich hertragen, weil das destabilisiert den Moment auch.
Ja.
Ja. So, jetzt kommt der Moment, wo wir dann wieder über Christian Lindner reden können.
Ich wollte gerade sagen, genau. So, ja, nimm mal lieber die teure Uhr ab im Fernsehinterview. Ja.
Das war, ich habe das nur am Rand mitgekriegt.
Ich auch, aber ich musste sehr feizen.
Es ist doch so unglaublich.
Also, ich weiß auch gar nicht, ob der die Uhr abgenommen hat, weil sie keine teure Uhr präsentieren wollte. Ich glaube, ist der nicht drauf. Der Typ ist ein solcher Poser, dass der sich garantiert damit mit der teuerstmöglichen Uhr auch hinsetzen würde. Ich schätze mal eher, dass das Ding gerappelt und geklappert hat und er irgendwie aus der Regie gesagt kriegt, hör mal, das geht nicht mit der Uhr, zieh die mal aus.
Ja, oder sie war ihm zu schwer oder so.
Oder
so. Apparat. Das Argument hier ist, wir können eigentlich keine wirtschaftliche Destabilisierung eines Landes haben, also insbesondere wenn wir von Republiken reden, Demokratien oder Aristokratien, und so aus dem Sicht, an der Sicht von Montesquieu muss man mal ganz klar sagen, wäre Deutschland eine Aristokratie, und ich sage ja auch immer, wir sind eine Wahlaristokratie, das ist vollkommen okay. Aber das bedeutet halt auch, dass unsere PolitikerInnen ja doch bitte nicht durch die Gegend laufen und die ganze Zeit sagen, wie geil sie sind und wie reich sie sind. Komischerweise machen sie das bis auf wenige Ausnahmen auch nicht, und über die haben wir uns schon lustig gemacht.
Ja, ist richtig. Tatsächlich sind sie es. Ne? Das ist ganz interessant, ja. Es ist dann immer so, wenn sie dann aus dem Bundestag ausscheiden und dann im Spiegel wieder so ein Artikel ist, wer macht wo Kasse, wer hat eigentlich wie viele Nebenjobs gehabt und wie viel verdient und was macht Walter Ries da eigentlich noch so. Ne?
Ja, aber wenn wir nicht Medien hätten, dann wäre das alles überhaupt kein Problem. Also muss man sich schon die Frage stellen, warum sowas in die Öffentlichkeit kommt, weil das destabilisiert ja schon die Gesellschaft.
Stimmt.
Ja.
Verdammte scheiß Medien, echt.
Ja, aber die andere Seite ist halt auch relative Gleichheit, ne? Also er würde sich schon sehr dagegen gegenstellen, dass ein größerer Teil der Bevölkerung verarmt, weil auch das ist natürlich am Ende destabilisierend. Ne? An Montesquieu geht es hier immer um die Stabilität der Gesellschaft, und ihm geht es halt auch darum, um die Frage, wie viel wirtschaftliche Stabilität und wie muss die aussehen, ja, brauche ich. Bei Monarchien ist es übrigens genau andersrum. Bei Monarchien geht es um Luxus, also um Wohlstand. Ja? Das heißt aber auch, dass alle eine gewisse Menge Luxus, Wohlstand, ja, haben müssen, sonst wird es nämlich auch problematisch. Also er dreht jetzt hier diese Aristokratie-Logik um. In Republiken haben wir das Prinzip der Gleichheit, und das heißt also, die führende Kaste sollte, auch wenn sie einen Vorteil hat, diesen Vorteil nicht so sehr nutzen. Weil das am Ende die Idee der Gleichheit beschädigt. Monarchien bestehen auf dem Prinzip der Ungleichheit, aber hier sollte jeder einen Vorteil von dieser Ungleichheit haben, sonst hat man nämlich auch ein Problem. Ja? Und die Reichen haben eine ganz wichtige Aufgabe, denn sie haben die Nachfragemacht. Das heißt also, sie führen den Wohlstand weiter. An dieser Stelle ein kleiner Aufruf an unsere Superreichen in den USA. Lest doch mal Montesquieu. Ja? Weil, müsste keine Bunker bauen.
Ja.
So, ne, das politische System wird einfach dadurch stabilisiert, dass die Reichen Kohle in die Gesellschaft pumpen.
Und so den Armen das Gefühl geben, als könnten die Armen sich auch was leisten.
Ja, ich würde es gar nicht so zynisch machen, sondern sagen, du hast halt so einen gesellschaftlichen Wohlstandsmotor, der von oben läuft. Also, das ist trickle down, wie es funktioniert. Ja. Es ist halt nicht trickle down, it's flowing down. Ja? Also wir kommen jetzt gleich.
Idealerweise, aber ja.
Na Moment, hier gibt's er hat so ein paar Kaviats da drin, die sind total geil, weil der Mann ist nicht auf den Kopf gefallen. In Despotien ist die Wirtschaft am Arsch, weil alles ist unsicher. Und in Unsicherheit investiert niemand und alle lügen über ihr Vermögen. Und wenn du Geld hast, dann schaffst du es auf die Seite und schweigst darüber, weil du hast Angst, dass es dir weggenommen wird. Ne? Russland. So, Handel, also auch Außenhandel, hat eine mäßigende Wirkung, ist friedensstiftend. Das ist ganz interessant, in dem Text, den ich dazu habe, steht dann drin, ja, aber der ganze Imperialismus im 19. Jahrhundert hat halt auch gezeigt, dass internationaler Handel ein Problem ist. Ja. Das hat Montesquieu natürlich im 18. Jahrhundert jetzt nicht gewusst. Aber muss man so ein bisschen gucken, ne? Also er hat halt auch die Idee, dass wenn man Leute in wirtschaftliche Bindungen einführt und an andere Länder in wirtschaftliche Verbindungen einführt, dass das auf Dauer mäßigend und so weiter und friedensstiftend ist.
Mhm.
Sagen wir es mal so, ne? Die Rationalitätsvermutung, die auch Montesquieu da hat, die ist leider hin und wieder jetzt in der Gegenwart nicht zu haben.
Funktioniert halt nur, wenn alle sich dran halten, ja.
Nee, es funktioniert, wenn alle dieselbe Ratio haben. Und ich glaube, eine der Erkenntnisse der Moderne und jetzt auch der aktuellen politischen Lagen ist, dass diese Idee der allgemeinen rationalen Vernunft als Handlungsgrundlage, wie sie uns auch gerne mal von zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften erzählt werden und so, was ja so ein bisschen auch so ein Geist ist, den wir jetzt noch, den wir auch gerne mal haben, ne? Auch was du dann auch immer hörst, ne? Auch so aus dieser Idee des Naturwissenschaftlichen heraus und so weiter, dass man ja, ne, so rational Dinge einfach durchdenken kann und dann gibt es dafür eine optimale Lösung. Das ist etwas, wo man dann sagen muss, das ist soziologisch, das ist soziologisch, politikwissenschaftlich nicht haltbar.
Ja, es ist halt eine reine Lehre und ja, im Prinzip funktioniert es, aber es funktioniert in dem Moment nicht, wo Menschen ins Spiel kommen. Das ist, ja.
Ja, also das heißt, man muss dann halt jetzt mal so ein bisschen auch irgendwie sagen, das ist ja alles schön, aber bitte entwickelt doch mal Konzepte, die auch davon ausgehen, dass da Personen sitzen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen.
Das ist ja interessanterweise, wenn wir es schon von den Ferengi haben, es ist ja auch das tatsächlich, wie die auch Politik zu sehen scheinen. Also es ist ja immer so ein, also die Politik der FDP, die geht immer von einer reinen Lehre aus, die eben, wie du sagst, einen Optimalzustand beschreibt. Aber was sie völlig ignorieren, ist, dass Menschen dabei mitmachen. Also der Faktor Menschlichkeit, der spielt da überhaupt keine Rolle. Weil im Prinzip funktioniert es ja. Es müssten sich halt nur alle an das Prinzip halten.
Na, ich würde gerade jetzt im Fall der FDP, würde ich ja schon mal das Prinzip anfragen. Ja, weil das ist nämlich alles Ideologie.
Ja, natürlich.
Ja, so, und das heißt, Ideologien haben keinerlei Prinzip, wissenschaftlichen, ja, ne? Nachweis zu haben. Ja. Mhm.
Bestimmte Marktmechanismen, also die sind ja auch hinreichend erforscht und sowas. Und die funktionieren ganz toll, aber die funktionieren halt auch wirklich nur, solange niemand hingeht und sagt, ja, aber meine Präferenzen, die sind eben andere. Also ich kaufe halt bestimmte Produkte, weil ich bestimmten Menschen auf eine bestimmte Art und Weise gefallen möchte und nicht, weil ich das ideale Produkt haben will. Und in dem Moment funktionieren halt bestimmte Theorien einfach nicht mehr.
Ja, aber da würde ich an der Stelle sagen, war die Theorie von vornherein falsch. Als Gesellschaftswissenschaftler jetzt gesprochen. Weil, naja, nee, sorry, aber wenn das deine Logik ist und du rechnest nicht mit ein, dass Menschen sich irrational verhandeln, dann kannst du dir die Theorie von vornherein stecken, weil dann ist die Theorie falsch gewesen. Ja, wenn du hingehst und sagst, ja, nee, die Leute suchen sich das nur nach dem Preis aus.
Ja.
Ja, kannst du mir erklären, warum wir jetzt seit fast 100 Jahren Werbung haben?
Wenn der Konsument autonom und mündig wäre, hätten wir keine Werbung, ja. Oder sie würde zumindest nicht funktionieren und ganz offensichtlich funktioniert sie.
Und wenn es eine rein rationale Kosten-Nutzen-Abwägung gäbe, ja, dann würden wir sehr viele Produkte nicht haben.
Ja, ja, aber das ist doch genau das, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist genau das die Art und Weise, wie die FDP Politik zu machen versucht. Sie sagt, es gibt hier ein Prinzip, das lässt sich anwenden, wenn man es sinnvoll anwendet und wenn man es störungsfrei anwendet, dann funktioniert es auch mit dem gewünschten Ergebnis. Und da machen sie dann Stopp und ja, ziehen los und weiß ich nicht, was sie dann machen. Aber ja, den menschlichen, ja, Faktor berechnen sie nicht ein. Ne?
Ja, aber das ist halt von Religion und ganz, ja, ehrlich, dann auch, ja, von krassen, von so Standardideologien nicht zu unterscheiden. Also dasselbe Argument findest du wir hatten vorhin die DDR, das findest du bei den kommunistischen, sozialistischen Staaten auch. Die stellen sich auch hin und sagen, wir haben im Prinzip, ja, und das ziehen wir jetzt durch, weil wir, ja, und so weiter. Grundsätzlich ist das Problem bei solchen Sachen, dass die Annahmen über das Menschenbild, die meiner Politik zugrunde liegen, irgendetwas mit der Realität zu tun haben sollten. Ja, so, ne, das Problem von so totalitären Sachen, gerade auf so kommunistische totalitäre Sachen, ist, da ist sehr oft ein positives Menschenbild dahinter. Die Hoffnung, dass Menschen, ja, wie auch Montesquieu, wo wir auch so ein bisschen gelacht haben, ja, die Idee haben, dass sie sich dem Gemeinwohl unterordnen. Wie gesagt, kommen wir nochmal drauf. Das scheint ja nicht zu funktionieren. Ja, also muss ich Staatsterrorismus ausüben. Ja, jetzt haben wir die andere Seite, wo die Leute sagen, ja, die sind alle frei. Ne? Das ist so die liberale, libertäre Seite, sagt, ja, die Leute sind alle frei. Und wenn sie alle frei für sich selber Entscheidungen treffen, dann ist das doch, dann kommt da die bestmögliche Entscheidung raus. Er ist auch Käse. Ja?
Weil es halt immer 10% Psychopathen gibt, die genau den Versuch aller anderen, sich vernünftig zu entscheiden, für sich auszunutzen wissen. Ja,
ja, aber das würde ich gar nicht mal so als Argument nehmen, sondern mein Argument, wenn du jetzt das Klimawandel-Ding nimmst zum Beispiel. Mhm. Ja, wir beschäftigen uns mit Dingen, die uns betreffen. Wir haben eine Gesellschaft, in der über 50% der Leute schlicht und ergreifend weder den Headspace noch den, ja, also den Headspace für Klimawandel nicht haben. Ja, also ich habe jetzt gerade in den Ferien, in denen wir das hier aufnehmen, ja, meine Wohnung aufgeräumt, weil ich den ganzen Winter mal wieder diese Wohnung versiffen lassen habe, weil ich nur so und so viel Headspace habe. Ja, so. Und dann soll ich mich noch um 1000 Dinge kümmern und über alles einen Überblick halten. Das ist eine sehr privilegierte Position, ja, dass ich den Überblick habe und dann immer die komplett abgewogene, ja, Entscheidung treffe. Das ist doch totaler Quatsch, vor allen Dingen in einer modernen arbeitsteiligen Gesellschaft, die sowas von auseinanderdividiert ist, dass wir alle nur noch irgendwie, ja, kleine Rollen spielen, die aber in sich wichtig sind, kannst du dieses Argument doch nicht machen. Du kannst doch nicht irgendwie sagen, ja, aber der durchschnittliche Bürger, der weiß doch in seiner Freiheit selber, dass wie er für den Klimawandel handeln muss.
Das ist
Eigenverantwortung. Nein, der weiß es nicht und der hat den Headspace dafür auch gar nicht. Ja, also das ist einfach eine
Annahme. Ja, aber es behauptet sich halt sehr, sehr schön und solange du...
Ja, weil wir jetzt irgendwie die letzten 30 Jahre lang halt Neoliberalismus als Religion hier in diesem Land eingeführt haben.
Ja, genau. So. Und vor allen Dingen, weil halt diejenigen, also das ist ja, ich käme da immer automatisch zu einer Medienkritik, also zu einer Massenmedienkritik vor allen Dingen, weil da, wo solche Dinge verhandelt werden, sitzen ausschließlich Leute, die diesen Headspace haben oder davon profitieren, dass dieser Headspace bei allen anderen vermutet wird. Und darum ist es halt so einfach, das zu verhandeln. Ne? Also es ist so dieser, das ist noch nicht mal ein persönlicher Vorwurf, sondern das liegt halt auch am System. Wer wird eigentlich Journalist? Ne? Und was sind dann die Probleme, die er automatisch auf dem Schirm hat und welche hat er nicht auf dem Schirm? Weil du liest ja immer nur in der Zeitung davon, dass irgendwelche Studenten keine Wohnung finden, aber nicht, dass der Busfahrer keine findet.
Ja, ne, was dir halt näher liegt und was auch in deiner Welt ist. Und genau. Die Welt ist halt für viele Leute sehr klein. Ja. Das Interessante ist, dass Montesquieu das hier bei der Wirtschaft ein bisschen mitdenkt, an einer bestimmten Stelle. Ja. Also erstens sagt er, zu viel Handel und Wirtschaft vernichten den Bürgersinn, weil wenn alles mit Geld aufgewogen wird, dann hast du nämlich keine allgemeine Geisteshaltung in der Gesellschaft mehr, außer Geld. Und das ist nicht gut verbindend. Und er möchte eigentlich Adlige und Könige vom wirtschaftlichen Handel ausschließen, weil er schon sieht, dass wenn die wirtschaftlich handeln,
dann ist irgendwann Krieg.
Ja, nicht nur das. Eines der Argumente, die da drin steht, ist, wenn du Export machst und du hast halt Herrscher, die nur Exporthandel betreiben, dann killt das die lokale Ökonomie und das destabilisiert das Land. Ja, also ja, auch so ein handfestes Argument zu sagen, ja, der König sollte vielleicht nicht in den Außenhandel verwickelt sein, das können die Bürger machen, weil wenn der König in den Außenhandel verwickelt ist und die ganze Zeit nur Marmor importieren lässt oder so, ja, und kein Geld mehr in sein eigenes Land fließt, dann hat er ein Problem und langfristig, ja, und seine Bevölkerung auch. Da hat jemand wirklich nachgedacht. Also so und so, der Text meint immer, er ist sehr vorsichtig mit seinen Aussagen und sehr umsichtig. Ja, also er hat da wirklich länger drüber nachgedacht, was denn das alles so bedeuten kann. Das gilt auch für die Rolle der Religion, was ganz lustig ist, weil dieses Geist der Gesetze, das hat die Glaubenskongregation erstmal irgendwie in den Giftschrank gepackt.
Die Glaubenskongregation, du meinst die Inquisition, niemand rechnet mit der Inquisition.
Ja, mit der spanischen.
No one.
Ja. Ja, interessant ist eigentlich... Stimmt es nicht. Das Buch muss da nicht rein. Also er sagt halt, er möchte eigentlich nur gucken, was Religion für das Gute der Gesellschaft gebracht hat. Der Mann ist selber Christ. Ne? Wir haben es ja mit Menschen im 16., 17., 18. Jahrhundert zu tun. Brauchen wir uns keine Illusionen machen. Ja? Er ist zum Beispiel gegen Strafgesetze im Bereich der Religion. Das macht nur Ärger. Das ist übrigens ganz interessant. Bei den Despotien sagt er auch, das Einzige, was ein Despot echt fürchten muss, ist, wenn er in die Religion der Leute eingreift, weil dann werden die echt sauer.
Ja.
Also es ist auch eine sehr frühe liberale Idee. Ja, so als Despot, ja, dann kannst du die Leute wirtschaftlich unter Druck setzen, du kannst irgendwie so eine Terrorherrschaft machen, aber wehe, du verbrennst den Pfaffen. Ne? Schwierig. Ja. Und seiner Meinung nach hat das Christentum die Idee der Gleichheit in die Welt gebracht und er ist grundsätzlich der Meinung, dass Religion staatlich nicht angefasst werden sollte, weil das erhöht auch die Stabilität. mehr kann man dazu nicht sagen. Was Montesquieu hier halt vorliegt, ist eine wirklich schöne logische Argumentation, wie man mit Hilfe gesunden Menschenverstandes und Vernunft sich die Frage stellt, wie kriege ich denn eine stabile Herrschaft hin? Und seine Grundprinzipien sind also, entweder ich habe ein Gleichheitsprinzip, das dann für alle auf irgendeine Art gilt, ja, oder zumindest so vertreten wird, dass alle die Illusion haben, dass es gilt. Ja, oder ich habe ein Ungleichheitsprinzip, aber dieses Ungleichheitsprinzip muss auch zum Vorteil aller sein, ja, weil alle anderen Arten von Regierungen, die nur zum Vorteil Einzelner sind, und jetzt kann man wieder zurückgehen auf Aristoteles und sehen, der hat das ja auch schon gesagt, sind grundsätzlich schlecht, instabil und ein Problem. Und zwar für alle Beteiligten, nicht nur für die Herrschenden und nicht nur für die Beherrschten. Und deswegen spricht er sich dann für Mischverfassungen aus, im Endeffekt, wo also Monarchie mit Demokratie vermischt ist auf irgendeine Art, damit halt, und diese Gewaltenteilung da drin ist, damit halt diese Stabilität möglichst hoch ist. Also sprich, wir haben ein Machtgleichgewicht zwischen einem König und einem Parlament. Ja, dieses Parlament hat aber auch wirklich Einfluss, sorgt dafür, dass die Gleichheit unter den Bürgern gewahrt ist. Habt ihr alle zugehört? Gut. Ja. Ja, eine Regierung, die vom Parlament eingeschränkt wird. Ja, und solche Ideen. Also, das ist hier so in seiner grundlegenden Idee angelegt. Und deswegen ist dieses Buch so wichtig. Nicht nur, weil er die Gewaltenteilung erfunden hat. Ja. Die Gewaltenteilung ist halt ein logischer
Schluss daraus. Ich wollte gerade sagen, das ist die Notwendigkeit. Der hat die notwendig gemacht letztlich oder ihre Notwendigkeit begründet. So.
Ja. Ja. Ne? Also die Idee zu sagen, man muss halt dann Macht in einem Staat aufteilen, damit der stabil bleibt, weil die Macht in einer Hand ist ja automatisch despotisch. Das ist sehr, das ist eine eigene Binsenweisheit. Hast du noch Fragen?
Wer kommt als Nächstes?
Als Nächstes Jean-Jacques Rousseau,
Rousseau
von Genf, wo ich mich dann länglich aufregen werde.
Sehr schön.
Also, ich habe vorhin schon gesagt, wir über diese Sache mit dem Gemeinwohl und diesem Volonté General, da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, und das ist ja Rousseaus Ding.
Ja, dann reden wir da doch nochmal drüber.
Ja.
Thomas Brandt, vielen Dank. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ne?
Wer redet, ist nicht tot.